Kaum ein Gesundheitsthema wird so emotional diskutiert wie das Impfen. Für die einen ist es ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Medizin. Andere sehen die Impfung sehr kritisch. Manche vertreten seit der Corona-Zeit sogar die Meinung, speziell die mRNA-Impfung sei ein Verbrechen an den Menschen. Es bleiben demnach zahlreiche Fragen offen, insbesondere dann, wenn es um Kinder, Langzeitwirkungen und unabhängige Forschung geht. Doch was zeigen eigentlich die nackten Daten? Gibt es messbare Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Menschen? Und wenn ja, warum wird genau diese Frage so selten wirklich offen gestellt? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir heute auf den Grund. Freuen Sie sich auf ein Interview, das sicherlich auch Fragen aufwirft und möglicherweise Antworten liefert, die Sie so noch nicht gehört haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thomas Eglinski auf 1. In den vergangenen Jahren ist kaum ein medizinisches Thema so kontrovers diskutiert worden wie das Impfen. Millionen von Eltern standen vor Entscheidungen, die sie für ihre Kinder treffen mussten, oftmals unter großem Zeitdruck und mit Informationen, die widersprüchlicher kaum hätten sein können. In vielen Familien führte das zu hitzigen Diskussionen. Eltern waren sich nicht immer einig. Großeltern, Freunde und Verwandte vertraten unterschiedliche Auffassungen. Manche Beziehungen wurden dadurch schwer belastet, einige sind sogar daran zerbrochen. Die Frage lautete nicht nur impfen oder nicht impfen, sondern auch, wem kann ich überhaupt noch vertrauen? Ärzten, Behörden, Wissenschaftlern, den Medien oder doch eher meinem eigenen Gefühl? Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir auch heute noch bereit sind, Fragen zu stellen, Argumente anzuhören und unterschiedliche Sichtweisen zu diskutieren. Doch gerade in einer wissenschaftlichen Debatte sollte nicht die Lautstärke entscheiden, sondern die Qualität der Daten. Welche Studien gibt es? Wie belastbar sind sie? Welche Fragen wurden bislang beantwortet und welche noch nicht? Exakt darüber sprechen wir heute. Mein Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Themengebiet. Er hat wissenschaftliche Arbeiten ausgewertet, internationale Daten analysiert und sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, welche Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Menschen beschrieben werden und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Seine Positionen sind durchaus umstritten. Seine Argumente werden kontrovers diskutiert. Umso wichtiger ist es, sie anzuhören, kritisch einzuordnen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich habe mich mit ihm vor kurzem in der Schweiz getroffen und die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen, ihm die entscheidenden Fragen zu stellen. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit dem Wissenschaftler, Biologen und gemeinsam mit Robert F. Kennedy Jr., dem Autor des viel diskutierten Buches Vaxxed versus Unvaxxed, geimpft gegen ungeimpft, Brian Hooker.
Brian, es ist uns eine Freude, Sie heute bei uns zu haben und vielen Dank, dass Sie dabei sind.
Sehr gerne. Die Botschaft, die ich heute habe, wird weltweit stark zensiert. Wenn man über Impfstoffe und Impfsicherheit spricht, heißt es in den Mainstream-Medien und im Mainstream-Narrativ immer nur sicher und wirksam, sicher und wirksam. Doch durch meine 25-jährige Forschung an Impfstoffen und deren Sicherheit sehe ich etwas ganz, ganz anderes, das die Öffentlichkeit wissen muss.
Ja, und das bringt mich zu meiner ersten Frage, Brian. Wenn Sie Ihre Kernbotschaft in nur einem Satz zusammenfassen müssten, was ist der bedeutendste Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Personen?
Wir untersuchen eine große Gruppe von geimpften und ungeimpften Kindern, jeweils etwa 4000 Kinder. Die ungeimpften Kinder sind bei weitem die gesündesten Kinder, die wir beobachten. Ihre Gesundheit übertrifft die der Geimpften in jeder Kennzahl, die wir untersuchen. Welche Ihrer Erkenntnisse halten Sie für so fundiert, dass sie bereits zu politischen Konsequenzen hätten führen müssen?
Die Ergebnisse zeigen, Kinder haben eine 4- bis 5-mal höhere Wahrscheinlichkeit für eine Autismus- oder Entwicklungsstörungsdiagnose, wenn sie den Impfplan befolgen, verglichen mit ungeimpften Kindern.
Wo sehen Sie die gravierendsten methodischen Schwächen in Studien, die den Anspruch erheben, die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen zu belegen?
Es gibt eine echte Diskrepanz zwischen dem, was Ihre Daten sagen und dem, was Ihre Studien im Kleingedruckten aussagen im Vergleich zu dem, was Sie in einer Zusammenfassung oder im Abstract Ihrer Dokumente groß herausposaunen. Normalerweise steht im Kleingedruckten dasselbe, doch laut aussprechen würden Sie es nie.
Was wird Ihrer Ansicht nach systematisch nicht untersucht und warum?
Ungeimpfte werden nie untersucht. In den Vereinigten Staaten wurde keiner der Impfstoffe des aktuellen Impfplans gegen ein echtes Placebo getestet. Es gibt also nie eine ungeimpfte Placebo-Gruppe, wenn Impfstoffe getestet werden. Es wird ignoriert.
Kritiker nennen Ihre Arbeit selektiv und nicht repräsentativ. Wo ist mehr unabhängige Forschung nötig?
Ich bin der Meinung, wir müssen alle Daten der EMA oder der CDC in den Vereinigten Staaten unabhängigen Wissenschaftlern zugänglich machen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man unabhängig ist, Zugang zu diesen Informationen zu erhalten. Und das ist der einzige Weg, wie wir unsere Ergebnisse sehr, sehr überzeugend darlegen können.
Brian, wenn du heute die Gelegenheit hättest, eine groß angelegte Studie zu entwerfen, wie müsste sie aussehen, um diese Debatte endgültig beizulegen?
Wir bräuchten eine große, diverse Gruppe ungeimpfter Kinder. Diese Gruppe existiert. Es gibt sehr, sehr viele Kinder in den Vereinigten Staaten, die noch nie eine Impfung erhalten haben. Vielleicht bis zu 1-2% der Bevölkerung. Das reicht aus im Vergleich zu den Kindern, die den vollständigen Impfplan durchlaufen. Das wäre der Goldstandard-Test.
Warum ist diese Debatte so emotional aufgeladen, anstatt sie rein auf wissenschaftlicher Ebene zu führen?
Es gibt so viel Übertreibung rund um Impfungen und deren Wirksamkeit. Die Wirksamkeit von Impfstoffen wird übertrieben dargestellt und zudem wurde die Angst vor ansteckenden Kinderkrankheiten auf ein völlig unbegründetes Maß geschürt. Die Menschen haben also wirklich Angst vor Dingen, vor denen sie keine Angst haben sollten, aber sie ignorieren die hohe Wahrscheinlichkeit von Impfschäden.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, Brian. Welche Rolle spielen Regulierungsbehörden und Pharmaunternehmen bei der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung?
Die Pharmaindustrie in den USA kontrolliert etwa 70% aller Werbekampagnen. Betrachtet man die großen Nachrichtensender, wird deutlich, wir beziehen unsere Informationen größtenteils von der Pharmaindustrie. Und darüber hinaus wurden die Behörden, die CDC, die FDA, die National Institutes of Health, CMS und so weiter, historisch gesehen von der Pharmaindustrie vereinnahmt. Und so wird nur die Botschaft verbreitet, dass Impfstoffe sicher und wirksam seien. Und jeder, der etwas anderes behauptet, wird als Impfgegner abgestempelt.
Und eine meiner wichtigsten Fragen ist, was würden Sie Eltern sagen, die heute einfach nur nach einer klaren Orientierung für ihre Entscheidungen suchen?
Eltern müssen alle Informationen haben. Wenn sie von ihrem Kinderarzt ein Impfinformationsblatt erhalten, ist es völlig unzureichend.
Sie müssen sich die gesamte Packungsbeilage des Impfstoffs ansehen, alle Nebenwirkungen prüfen und diese Entscheidungen sehr, sehr ernst nehmen. Denn schon eine einzige Impfung kann ein Kind schädigen.
Brian, du beschäftigst dich auch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Autismus. Wo siehst du die größten offenen Fragen?
Die größten unbeantworteten Fragen betreffen die Ursache von Autismus. Niemand untersucht die Ursachen von Autismus gründlich, weil man Angst davor hat, was man finden könnte. Weltweit, wir begegnen Umweltgiften und wir schwimmen förmlich in einer Suppe aus Umweltgiften, sei es durch Impfstoffe, sei es die Luft, die wir atmen, die Nahrung, die wir essen oder das Wasser, das wir trinken. Wir werden mit einer beispiellosen toxischen Last bombardiert und ich glaube, viele Forscher wählen den bequemen Weg, denn wenn man es auf die Genetik schieben kann, dann sind die Eltern schuld, nicht der Umweltverschmutzer, nicht das Pharmaunternehmen. Genetische Autismus-Tests sind populär. Umweltfaktoren zu erforschen ist schwer. Finanzierung und Publikation sind kaum möglich.
Sie haben es als eine Suppe beschrieben. Das ist ein schönes Bild. Lassen Sie uns noch ein paar Zutaten in die Suppe geben. Welche Faktoren tragen Ihrer Meinung nach am ehesten zu den steigenden Autismusraten bei?
Giftige Metalle in der Umwelt, die tägliche Belastung, selbst bei kleinen Säuglingen, wissen Sie, bei Neugeborenen ist sehr, sehr hoch. In erster Linie erfahren Sie in den Vereinigten Staaten Ihre ersten Belastungen bereits am ersten Lebenstag, da die Hepatitis B-Impfung Aluminium enthält, ebenso wie die Vitamin K-Spritze. Zudem werden Sie mit Dingen wie Säuglingsnahrung bombardiert und anderen Dingen, die sogar über die Muttermilch übertragen werden. Und noch etwas ganz kurz, Ihre Schlafanzüge, Ihre Kleidung sind mit Flammschutzmitteln imprägniert namens namens Antimontrioxid. Antimon ist ein giftiges Metall. Es hat auf der Haut eines Babys nichts zu suchen. Und so viele autistische Kinder, die sich dann auf Schwermetalle testen lassen, zeigen sehr, sehr hohe Aluminiumwerte und sie weisen auch sehr, sehr hohe Antimonwerte durch diese feuerhemmenden Schlafanzüge auf.
Aber welche Rolle spielen Umweltfaktoren im Vergleich zu genetischen Einflüssen?
Es gibt immer eine genetische Veranlagung. Wäre das nicht der Fall, hätten alle Kinder Autismus. Alle Kinder würden gleich auf Aluminium, Arsen, Antimon, wissen Sie, andere Impfstoffkomponenten und so weiter reagieren. Es gibt also einen Teil der Bevölkerung, der genetische Anfälligkeiten aufweist. Dabei handelt es sich um Mutationen in Schlüsselgenen, die hauptsächlich an der Entgiftung beteiligt sind. Das führt dazu, dass sie stärker auf den Umweltstressor reagieren. Und dann können sie je nach Alter der Exposition in Autismus zurückfallen.
Nächste Frage aus kritischer Perspektive. Wo endet Ihrer Meinung nach, Brian, die legitime wissenschaftliche Kritik und wo beginnt die Spekulation?
Nun, ich glaube, dass es der beste Weg ist, immer Fragen zu stellen. Also der wissenschaftliche Prozess besteht nicht darin, an die Wissenschaft zu glauben. Der wissenschaftliche Prozess bedeutet, eine Hypothese zu nehmen, dann die passenden Fragen zu stellen, Experimente zu entwerfen, Antworten zu erhalten und dann weiterhin Fragen zu stellen. Allerdings stammt ein Großteil des Wissens rund um Impfungen aus Forschungen, die in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren durchgeführt wurden. Ein Großteil dieser Forschung wurde mit moderner Technologie nicht erneut überprüft. Für mich ist das eher Fantasie als Wissenschaft. Und wenn mir jemand sagt, dass man an die Wissenschaft glauben sollte, dass man an das Narrativ glauben sollte, dann ist das, als würde man an Peter Pan glauben. Es ist, als würde man an die Zahnfee glauben.
Nein, ich glaube, der wissenschaftliche Prozess verlangt, dass wir die Wissenschaft stets hinterfragen.
Kommen wir zur nächsten Frage unter dem Aspekt Wissenschaft versus Narrative. Warum ist es Ihrer Meinung nach so schwierig, auf diesem Gebiet offene wissenschaftliche Diskussionen zu führen?
Es gibt auf allen Seiten eine große Mitschuld. Viele, viele Kinder, Ärzte mit großen Praxen haben Impfschäden miterlebt und immer und immer wieder Impfschäden verursacht. Am einfachsten ist es, die Augen zu verschließen und zu sagen, ey, oh, das ist Spekulation, oh, das ist Zufall. Ach, so etwas passiert eben. Aber es ist viel schwieriger, sich das einzugestehen, seinen Sinnstolz herunterzuschlucken und zu sagen, ja, das ist möglich. Ich hätte Hunderte, wenn nicht Tausende von Kindern verletzen können. Selbst als Elternteil fiel es mir nach der Impfschädigung meines Sohnes sehr schwer zuzugeben, ja, ich war uninformiert. Ich habe für mein Kind die falsche Entscheidung getroffen. Jeder muss sich dieser Realität stellen und Mediziner sowie die Pharmaindustrie, sie werden in einem viel größeren Maßstab mit dieser Realität konfrontiert. Es ist wirklich viel einfacher, wegzusehen und Geld zu verdienen, anstatt sich dem Problem zu stellen.
Sie sagten, es sei schwierig für Sie. Das bringt mich zu meiner nächsten wichtigen Frage. Was hat Sie bei Ihrer Arbeit in diesem Bereich persönlich am meisten berührt?
Meine Arbeit hier begann 1999 durch die Impfschädigung meines Sohnes. Er bekam 3 Impfungen trotz Ohrenentzündung. Das löste bei ihm das aus, was wir einen Zytokinsturm nennen, und dadurch schwoll sein Gehirn physisch an. Er hatte eine Enzephalitis, eine Enzephalopathie, und regredierte dann sehr schnell in den Autismus, sodass er 3 Monate später seine erste vollständige Autismusdiagnose erhielt. Das hat mein Weltbild wirklich geprägt. Und ich möchte als Wissenschaftler so offen wie möglich sein, denn das bringe ich mit ein. Niemand ist frei von Voreingenommenheiten. Wir alle haben unsere Voreingenommenheiten. Wir alle, niemand ist perfekt, wenn es um diese Art von Interessenkonflikten geht. Also bringt man diese Informationen auf den Tisch und macht dann trotzdem gute Wissenschaft.
Wenn Sie diese Fragen auf den Tisch bringen, was müsste konkret geschehen, damit diese Debatte konstruktiv vorankommt?
Es braucht Offenheit beim Stellen der Frage, bei der Beantwortung der Frage. Keiner, der vehement für Impfungen eintritt, setzt sich mit uns an einen Tisch. Sie verweigern jede Debatte. Im italienischen Senat stürmen sie raus, beschimpfen uns als Impfgegner und wissenschaftsfeindlich. Das ist unsere typische Reaktion. Sie lassen sich also gar nicht erst auf ein Gespräch ein. Wenn ich einen Wissenschaftler finde, der mir widerspricht, der sich aber hinsetzt und dieses Gespräch mit mir führt, dann habe ich viel mehr Respekt vor diesem Wissenschaftler und weiß, dass wir weiterkommen können. Ich muss auch noch lernen. Auch die anderen Forscher müssen das, also müssen wir uns austauschen und Fragen stellen. Will die Gegenseite nicht an den Tisch, geht das nicht.
Lassen Sie uns kurz über die USA sprechen. Wie bewerten Sie die dortige Gesundheitspolitik? Geht es in die richtige oder falsche Richtung?
Ich glaube, wir steuern das Schiff endlich in die richtige Richtung. Secretary Kennedy sucht nach Personen mit weniger oder keinen finanziellen Interessenkonflikten in Bezug auf den Impfplan und Pharmazeutika im Allgemeinen. Sie fordern Tests nach Goldstandard und untersuchen die Epidemie chronischer Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen.
Infektionskrankheiten stellen im Vergleich zu chronischen Krankheiten bei weitem nicht das gleiche Problem dar. Wir befinden uns in den Vereinigten Staaten in einer Epidemie chronischer Krankheiten. Also gehen Minister Kennedy und seine Direktoren der verschiedenen Behörden im HHS die Epidemie chronischer Krankheiten zum ersten Mal wirklich an.
Wie bewerten Sie die politische Unterstützung für Impfprogramme im Kontext von Bewegungen, die sich für eine kritischere Neubewertung einsetzen?
Es geht bei der Beurteilung nicht darum, in jedem kleinen Detail einer Meinung zu sein. Es gibt viele Menschen, die vielleicht beim Covid-Impfstoff einer Meinung sind, aber nicht beim Covid-Zeitplan. Je nach Kontext der jeweiligen Situation sind sie also trotzdem meine Freunde. Kennedy sagt mir oft, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Deshalb haben wir teils seltsame Bettgenossen. Manchmal dauert es eine Weile, bis andere die Gefahren von Impfstoffen im Allgemeinen verstehen. Aber das stellt sie nicht ins Abseits und es hält auch mich nicht davon ab, mich in diese Diskussion einzubringen und politisch effektiv zu sein.
Spiegelt das für Sie Klarheit oder Widersprüche im System wider?
Für mich schafft es Klarheit, sich auf konkrete Punkte zu konzentrieren, bei denen wir uns einig sind. Wir schaffen also Klarheit, wo zuvor Verwirrung herrschte. Und wenn wir unsere Botschaft direkt präzisieren, sodass die Botschaft, die wir vermitteln, auf einem Konsens beruht, also etwas, auf das wir uns geeinigt haben und sie schließlich, und das ist das Wichtigste, wissenschaftlich fundiert ist, dann ist das eine äußerst wirkungsvolle Botschaft, da man eine große Gruppe von Menschen zusammenbringt, diese große Gruppe von Menschen schult und sie dann dazu befähigt, Fragen zu stellen und tatsächlich auf politischer Ebene etwas zu bewirken, was wir alleine nicht könnten.
Ich hoffe, ich darf noch eine systemische Frage stellen. Wie viel echten Einfluss haben politische Entscheidungsträger in diesem Bereich tatsächlich und wie viel wird von anderen Kräften hinter den Kulissen bestimmt?
Es ist sehr schwierig angesichts der verschiedenen Regierungszweige in den Vereinigten Staaten wirklich etwas zu bewirken. Wenn wir mit Abgeordneten unseres Kongresses, des Senats oder des Repräsentantenhauses sprechen, dann wissen wir, dass es dort unzählige Lobbyisten der Pharmaindustrie, Vertreter und bezahlte Fachkräfte gibt und diese verfügen über ein großes Budget. Sie können jeden Kongresswahlkampf finanziell unterstützen. Doch mein Bankkonto ist klein. Ich kann keine großen Schecks ausstellen. Deshalb ist es schwer, Gehör zu finden. Aber es gibt Personen, es sind Schlüsselpersonen, die verstehen, dass sie innerhalb des Systems arbeiten wollen, nicht nur um Verletzungen vorzubeugen, um chronische Krankheiten zu verhindern, sondern auch um denjenigen zu helfen, die durch die Covid-Impfung geschädigt wurden, denjenigen wie meinem Sohn, die durch den Impfplan geschädigt wurden. Und deshalb nehmen sie sich die Geschichten wirklich zu Herzen, die Anzahl der Probleme, die sie sehen und erkennen, dass Impfschäden wirklich, es ist ein weltweites Problem, es ist ein epidemisches Problem und es ist ein extrem, extrem finanziell ruinöses Problem.
Auf der Zielgeraden dieses Interviews habe ich noch zwei Fragen. Die nächste nenne ich meine Vertrauensfrage. Warum ist das öffentliche Vertrauen in die Gesundheitssysteme so tief erschüttert worden und wer trägt die größte Verantwortung dafür?
Ehrlich gesagt hat sich das Medizinsystem bis hin zum Arzt kaum um unser Vertrauen bemüht. Für so viele Fachkräfte, die direkt mit Patienten arbeiten, die mit Kindern, Erwachsenen, Senioren, den schutzbedürftigsten Teilen unserer Bevölkerung zu tun haben, gilt, sie haben unser Vertrauen nicht verdient. Sie müssen ihre Hausaufgaben machen, sie müssen ihre Recherchen anstellen, aus der Perspektive eines Gesundheitsdienstleisters. Obendrein gibt es ein Geflecht aus Amtsmissbrauch und ich habe die letzten 20 Jahre damit verbracht, Betrug bei den Centers for Disease Control aufzudecken. Und wir wissen, dass uns die Verantwortlichen der CDC schlichtweg belogen haben. Die CDC-Verantwortlichen haben Daten und Ergebnisse verwendet, von denen sie hinter den Kulissen sagen, dass sie keinerlei Grundlage in der Realität haben. Da sie der Richtlinie entsprechen, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, Punkt, das werden sie veröffentlichen. Wenn das Fundament aus Lügen besteht, dann ist die einzig logische Konsequenz, dass die Menschen diesen Lügen nicht mehr vertrauen. Die Menschen werden diesen Institutionen nicht mehr vertrauen und sie werden aufhören, den Personen zu vertrauen, die in diesem Rahmen die Gesundheitsversorgung leisten.
Was müsste geschehen, damit man medizinischen Empfehlungen wieder vertraut?
Es muss, und das ist der Begriff, den ich von Minister Kennedy übernehme, es muss radikale Transparenz geben. Die Informationen dürfen nicht unter Verschluss gehalten werden. Und einer der Kernpunkte ist es, an die tatsächlichen Daten zu gelangen bezüglich Impfstoffen, bezüglich der Wirksamkeit von Impfstoffen, bezüglich der Impfstoffsicherheit. Sie können für unabhängige Forschungszwecke keinerlei Daten, auch keine anonymisierten Daten von irgendeiner Stelle des HHS erhalten. Die Informationen, die Sie liefern, sind geradezu lächerlich. Das ist kaum 1% der Daten, die Sie wirklich sammeln. Sie sagen, oh, Datenschutz ist immer ein Problem. Das ist doch Unsinn. Daten lassen sich leicht anonymisieren. Man entfernt Ortsangaben, persönliche Merkmale, Namen, Adressen und Postleitzahlen. Die Daten sind absolut brauchbar. Sie weigern sich einfach, es zu tun. Es ist nicht Minister Kennedys Wille, Informationen zurückzuhalten, doch manche verhindern nach wie vor, dass sie ans Licht kommen.
Sie haben Minister Kennedy erwähnt. Wie zufrieden ist er mit der Zusammenarbeit mit Donald Trump?
Nun, ich kann nicht direkt für den Sekretär sprechen. Ich bin begeistert, dass...
Das klingt doch sehr diplomatisch.
Ja, das stimmt.
Aber glaubst du, er kann das tun, was er tun wollte?
Ich kann mehr als je zuvor. Und das ist ein riesiger Schritt. Ist es das, was wir wollen? Absolut. Wir würden uns sehr wünschen, zusätzliche Daten von der Bundesregierung zu erhalten und dass diese als Open-Source-Forschungsdaten zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir mehrere Forscher haben, mehrere qualifizierte Forscher, die ihre Arbeit in führenden medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht haben und wir eine Vielfalt an unterschiedlichen Meinungen haben, dann profitieren alle davon. Kinder gewinnen, Erwachsene auch. Das könnte ein neues Paradigma schaffen für den Umgang mit Impfstoffen und Impfschäden. Doch die wahren Gewinner sind die allgemeine Gesundheit des Landes. Wir wollen chronische Krankheiten eindämmen und bei Kindern ausrotten. Das Impfprogramm soll bleiben. Ich will nur das Beste für unsere Kinder. Um mehr Antworten von der Regierung zu erhalten. Ich glaube, einige HHS-Beamte sind vielleicht frustriert von mir, doch sie geben uns Infos. Wir fragen nach mehr. Sie geben uns mehr. Wir fragen nach noch mehr. Nicht, weil ich unbedingt Recht haben muss, sondern um an die Informationen zu gelangen, die den Kindern wirklich weiterhelfen können.
Eine weitere Frage, die es Ihnen ermöglicht, Dinge anzusprechen oder beim Namen zu nennen und auf den Punkt zu bringen,
Wenn Sie die Gelegenheit hätten, gleichzeitig vor politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern und Millionen besorgter Eltern zu stehen, was ist die eine Wahrheit zu diesem Thema, die Ihrer Meinung nach immer noch ignoriert wird und die unbedingt sofort angegangen werden muss?
Die Institutionen haben die Familien, die von Impfschäden schwer getroffen wurden, im Stich gelassen. Das ist offensichtlich. Die CDC hat eine Studie finanziert, die zeigt, dass schwerwiegende Impfschäden tatsächlich bei einer von 38 verabreichten Impfungen auftreten. 1 zu 1 zu 1 Million, nicht 1 zu 2 Millionen, nicht 1 zu 1000. 1 zu 38. Diese Familien werden nicht unterstützt. Man hilft ihnen nicht. Das Vaccine Injury Compensation Program in den USA ist ein Scheinprozess. Es ist lächerlich. Das muss reformiert werden. Die Verantwortlichen für diese Krise müssen ihren Schlamassel selbst beseitigen und sie dürfen die Kollateralschäden im Kampf gegen Infektionskrankheiten nicht einfach zurücklassen.
Meine absolut letzte Frage, die wichtigste ist, zum Abschluss unseres Interviews, Brian, was ist Ihre Botschaft an alle unsere Zuschauer, besonders an diejenigen, die noch nach Klarheit und Orientierung suchen?
Eltern sind die besten Experten für ihre Kinder. Eltern verbringen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche damit, ihre Kinder zu beobachten, sie zu füttern, ihnen beim Schlafen zuzusehen, sie zu wecken, mit ihnen zu spielen, sie zu erziehen. Sie sind die besten Experten. Ihre Expertise ist grundlegend und entscheidend für die Gesundheitsversorgung Ihres eigenen Kindes. Wenn also Entscheidungen anstehen, treffen Sie diese bitte nicht passiv. Treffen Sie sie sehr bewusst und stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken und den Nutzen von allem kennen, was Ihr Kind betrifft.
Brian, danke, dass du hier bist und so offen über ein Thema sprichst, das eindeutig mehr Diskussion verdient. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ich glaube, eines hat dieses Gespräch mit Brian Hooker deutlich gemacht. Ganz gleich, wie man zu diesem Thema steht. Fragen zu stellen darf niemals verboten sein. Brian Hooker hat uns heute seine Sicht auf Studien, wissenschaftliche Daten und die Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Kindern erläutert. Er fordert mehr unabhängige Forschung, mehr Transparenz und vor allem den Mut, wissenschaftliche Debatten offen zu führen. Ob Sie jeder seiner Schlussfolgerungen teilen oder nicht, entscheiden selbstverständlich Sie selbst. Mein Anliegen ist ein anderes, dass wir wieder miteinander sprechen, statt übereinander, dass wissenschaftliche Argumente gehört werden dürfen und dass Eltern die Möglichkeit haben, sich umfassend zu informieren, bevor sie Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Genau dafür produzieren wir solche Sendungen. Und genau deshalb möchte ich heute noch etwas Persönliches mit Ihnen teilen. Zum inzwischen 11. Mal wurde das Spendenkonto von Auf 1 gekündigt. Für einen spendenfinanzierten Sender ist das weit mehr als eine organisatorische Herausforderung. Es geht um die Frage, ob Formate wie dieses auch künftig noch produziert werden können. Wenn Ihnen Gespräche wie dieses wichtig sind, wenn Sie möchten, dass unterschiedliche Sichtweisen weiterhin ihren Platz haben, dann verzichten Sie heute vielleicht einfach auf einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato. Spenden Sie den Gegenwert stattdessen an Ihren Lieblingssender Auf 1. 5 Euro mögen für den Einzelnen kaum ins Gewicht fallen. Doch wenn viele Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen, entsteht daraus die Möglichkeit, auch morgen noch unabhängige Interviews zu produzieren. Und abschließend habe ich noch 2 kleine Bitten. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, dann teilen Sie es mit Ihren Freunden und Bekannten. Vielleicht hilft Sie Menschen dabei, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, was hat Sie an diesem Interview besonders beschäftigt? Welche Fragen sind für Sie offen geblieben? Ich lese Ihre Kommentare und nehme viele Ihrer Anregungen für zukünftige Sendungen mit auf. Und darauf dürfen Sie sich schon heute freuen. In meiner kommenden Sendung ist Mary Holland zu Gast, die Präsidentin von Children's Health Defense. Mit ihr spreche ich weniger über Studien und Statistiken, sondern über Verantwortung, Entscheidungsfreiheit und die Frage, welche Rolle Eltern heute beim Schutz der Gesundheit ihrer Kinder spielen. Ich verspreche Ihnen, auch dieses Gespräch wird Sie zum Nachdenken bringen. Damit sage ich herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Machen Sie es gut, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie im Gespräch und vor allem bleiben Sie senkrecht.